Willkommen bei der Plattform auf FreeFM. Mein Name ist Rudi Arnold und wie es der Paolo schon angekündigt hat, unser Thema heute der Arbeitskreis 50 Jahre Saustall und bei mir zu Gast Peter Gruber, Eberhard Lorenz und Philipp Zey. Hallo.
Hallo.
Ja, fangen wir gleich mit dem Arbeitskreis an. Welche Aufgaben hat dieser Arbeitskreis? Warum ist der entstanden? Was macht der?
Ich.
Also, ja, in einem macht's.
Okay. Gesagt, der Eberhard Lorenz und ich, wir waren, wenn man so will, Gründungsmitglieder vom Saustall. Das heißt, er mehr für den Saustall als Gebäude und ich mehr für den Programmteil. Nämlich, da gab es einen Ulmer Jatzausschuss und da war ich zugange damals, 1953.
63, oder?
63.
63.
Jetzt habe ich noch nachgedacht. Ich war jetzt gerade bei, weil ich gerade an der Broschüre arbeite, da arbeiten wir gerade auf, was vorher war, die 10 Jahre vorher, so. bei den Amis und wie überhaupt Jatz nach Ulm gekommen so. Ist und warum wir alle plötzlich überzeugte Jatzer waren.
Ach so.
Wir damals.
Mhm. Mhm. Ja, heute auch noch.
Ganz junge.
Ne? Heute auch noch.
Ja, ja gut. Und jetzt ist uns eingefallen, dass der Saustall 50 Jahre wird. Dann haben wir uns mit den Jungen, den jetzigen Machern zusammengeschlossen und haben gesagt, ja, wollen wir das nicht vielleicht miteinander organisieren. Ja, und da ist jetzt zum Beispiel der Philipp Zey da, der da dafür sitzt, für die Crew der heutigen Macher.
Ja. Ich bin seit 2 Jahren jetzt halt im Saustall mit dabei. Mittlerweile mache ich mit dem Uwe Duckgeischl das Programm zusammen und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich interessant, was hier alles schon war. Wie gesagt, wo die ersten Clubs waren, wie das überhaupt aufkam mit dem Jazz. Ich persönlich selbst mache eigentlich auch Jazz. Mittlerweile ist es eher Hip-Hop, Jazz-Funk mit meiner Band Brassmaniacs. Und ja, ich kam eigentlich auch eines Tages mal in den Saustall rein, seit 2 Jahren jetzt mittlerweile, bin Mitarbeiter und mir macht Spaß. Und mir macht es auch Spaß mit dem Peter und mit dem Lori, die ganze Historie mal aufzurollen. Und das ist besser wie jede Dokumentation auf Arte oder ZDF Kultur.
Ja, ja. Eberhard, wenn wir jetzt schon so ein bisschen in der Geschichte sind, mich hat immer so dieser Name Saustall. Immer einerseits Saustall, das ist im Schwäbischen, damit verbindet man was Besonderes, aber diese Namensgebung, die hat einen besonderen Hintergrund.
Ja, wir hatten damals von, das darf man schon sagen, von der Brauerei Goldochsen Räume bekommen unterhalb der Wilhelmshöhe. Also die Wilhelmshöhe ist nicht jedem bekannt. Die Ulmer nennen das auch Lauseck. Das ist ein Festungsteil aus dem, glaube ich, noch 16. Jahrhundert, wenn man vom Fischerplätzle zur Donau will, beziehungsweise wenn man vom Saumarkt zur Donau will, dann steht dieses Gebäude relativ massiv in der Landschaft. Und diese Räume hatten wir 1963 freigemacht, die Lüftungsschächte ausgeputzt. Es waren unglaublich schöne Gewölberäume, die allerdings einen Nachteil hatten. Sie liefen sofort, nachdem Frischluft reinkam, voll mit Kondenswasser. Wir haben das Problem nicht bewältigen können. Wir haben auch damalige Professoren gefragt, was denn da zu tun sei. Und die hatten uns Vorschläge in der Größenordnung von 50.000 bis 70.000 D-Mark pro Jahr gemacht, mit denen wir diese Räume trocken bekämen. Also waren wir natürlich geknickt, zerknirscht. Dann aber ist uns vom Stadtjugendringchef ist uns die Britwitzstraße zugewiesen worden, das Vor, in dem heute auch noch der Saustall ist. Aber die Namensgebung, die hatten wir vorher schon festgelegt am Saumarkt. Und naheliegend war, am Saumarkt den Laden Saustall zu nennen. Und der ist dann mit draufgetragen worden in die neuen Räume in der Britwitzstraße. Es gab damals auch eine sehr strenge schriftliche Ermahnung der Südwestpresse, wie man denn solch einen Jatzkeller nur Saustall heißen könne. Da wurden doch die Eltern abgeschreckt, ihre Kinder dorthin zu schicken. Also die Diskussion des Namens, die hat durchaus stattgefunden und Es ist auch eine Zeit lang der Name verschwiegen worden. Dann nannte man das Etablissement vornehm Jatz, der Keller der Ingenieurschule. Mhm. Aber das hat sich nicht gehalten. Der Saustall hat sich durchgesetzt.
Damals hieß es, glaube ich, noch Schwäbische Donauzeitung. Gell? Das hieß noch nicht mehr. Das hieß noch nicht Südwestpresse. Seit wann seid ihr denn da oben an der Fachhochschule? Das habe ich jetzt nicht so ganz mitgekriegt. Also in welchem Jahr seid ihr da umgezogen?
Ja, wie gesagt, im Jahre 63 gab es erstmal diese Niederlage am Saumarkt. Aber relativ bald, wenige Monate später, noch im gleichen Jahr, haben wir es mit den Räumen in der Prittwitzstraße probiert, aber die waren völlig unzulänglich, sodass dann nach den ersten Versuchen im Jahr 1963, den inoffiziellen Versuchen, doch eine längere Umbauphase stattgefunden hat. Mhm. Und die, wenn man so will, zweite Eröffnung, die hat dann im November oder Dezember 1965 stattgefunden.
Ja gut, es geht vieles um Jazz, es geht um den Jazzkeller und ja, da sollte man doch vielleicht mal Jazz hören. Philipp, du hast was ausgesucht.
Peter hat was ausgesucht,
ja, okay.
Ich stelle meine Frau vor, das ist natürlich jetzt Eigenwerbung,
ja, definitiv, also okay.
Aber das Schöne ist, das Lied geht über mich.
Mhm. Deine Frau ist Jazzerin?
Ja, klar.
Ah ja, natürlich. Okay. Und
ja, weiß ich ja nicht. Kennengelernt.
Ich weiß es ja nicht.
Ich bin Schlagzeuger und sie war damals, in der Zeit, kurz davor, vor dieser Aufnahme war sie noch Keyboarderin in einem Rockkabarett. Ah, ja. Die hat ihr Studium in München im Zirkus Kronebauch und so weiter verdient, als Pianistin allerdings.
Ach so. Das,
also und dann hat sie mich kennengelernt, ne? Dann haben wir... Und zwar bei einer deutsch-portugiesischen Band, mit der wir einen Wettbewerb gefunden haben in Mainz. Und wurden dann eingeladen nach Lissabon und haben dann auch im Fernsehen gespielt. Ja, richtig schön, Abendprogramm. Mhm. Und den dritten Preis gemacht damals bei einem Weltfestival. Ja, und jedenfalls so ein After Hours haben wir dann nochmal... Der Pianist hat dann einen Blues gespielt und dann fängt die Frau, die mir damals noch völlig Unbekannte, fängt plötzlich einen Blues an zu singen, dass mir also kalter Buckel runtergegangen ist. Sie hat sowas bisher von weißen Leuten noch nie gehört gehabt. So, und dann habe ich mich Schlag auf Fall, sofort in die Frau verliebt.
Ja, das können wir vorstellen.
Sind wir ungefähr, ja. 35 Jahre zusammen.
Ungefähr. Das ist doch toll. Ja.
So geht das.
Gut. Ja, also das, ich habe es jetzt hier vorliegen. Jutta Gruber und The Martin Schrack Trio. Und das Stück heißt Workaholic Blues. Und es ist...
Leider gegen mich.
Was heißt gegen?
Ist schon Workaholic. Ja, nein. Ja. Wenn man den Text hört, dann weiß man es.
Okay, alles klar. Unser Thema heute, der Arbeitskreis 50 Jahre Saustall und bei mir zu Gast Peter Gruber, Eberhard Lorenz und Philipp Zey. Es geht um den Saustall, es sagt ja auch der Name schon, der Arbeitskreis heißt ja auch so. Und für alle, die es jetzt noch nicht wissen und zu spät eingeschaltet haben, der Saustall, das ist ein Jazzkeller. Ja, wie kam denn eigentlich der Jazz nach Ulm? Das ist ja jetzt nicht so die typische Jazzstadt historisch gesehen. Wie kam der nach Ulm?
Ich muss widersprechen, das ist die typische Jazzstadt.
Echt?
Denn vorher, bei den Nazis, war ja Swing und Jazz verboten. Das war erst nach 1945 mit dem Einmarsch der Amerikaner kam der Jazz, wurde wieder, das war ein Symbol für die Freiheit, für die Neue.
So,
und da kam erst der Jazz in Deutschland überhaupt auf.
Überhaupt in Deutschland.
Oh, ja. Und jetzt Ulm-spezifisch. Man stelle sich vor, Neu-Ulm hat 1950 ca. 20.000 Einwohner gehabt. Neu-Ulm.
Ja, ja.
Und das war die Location für zwei große amerikanische, vorher deutsche, nachher amerikanische Kasernen, nämlich die Wiley Barracks und die Nelson Barracks. So, und jetzt waren in Neuem zu diesen 20.000 Deutschen kamen 9.000 Armeesoldaten plus 1.100 Familienangehörige. Das heißt, die Mehrzahl in Neuem waren Amerikaner. Entsprechend wurde die ganze Stadt wurde ein bisschen, also Neuem muss man sich in der Zeit dann vorstellen, oder sagen wir, in den 50ern dann, nach der Währungsreform und nach dem ganzen Schwarzmarktzeug und dem ganzen Zeug, muss man sich so vorstellen wie eine kleine Reeperbahn in Hamburg. So muss man sich Neuem vorstellen. Alle 50 Meter eine Kneipe, wo nur Ami-Soldaten drin waren, die Deutschen hatten gar kein Geld dafür. Und entsprechend viele Gunstgewerblerinnen, die unter jedem Torbogen gestanden sind. Also man muss sich, das war schon ein richtiges Red Light District Neuem, die Innenstadt. So, anfänglich hat man die Amis aber kaserniert und die, um zu verhindern, dass die fraternisieren mit den noch bösen Nazi-Deutschen, hat man ihnen Clubs, Service-Clubs und diese NIM-Clubs reingebaut in die Kasernen. IM heißt Enlisted Man, also einfach die gezogenen Soldaten. Ne? Die Offiziere und die Unteroffiziere hatten eigene Clubs. Den Officers Club, das heutige Barfüßer in Neuem, ja, und der NCO war ein Allgäuer Ring. Das war für die Non-Commissioned Officers. Das heißt, das waren die Sergeants. Ne? So. So, und für die hat man extra Clubs gemacht, weil man die eigentlich nicht recht hat auslassen wollte. Und erst später, als der gute Herr Adenauer, der unser damaliger Kanzler, als der eines Tages zurückkam aus Amerika und gesagt hat, so, die Deutschen werden wieder bewaffnet. Von da ab war alles einigermaßen in Butter. Dann haben die Ami auch keine große Angst mehr gehabt vor den Deutschen. Ne? Und dann ging es richtig nett zu. Wir durften dann teilweise, also wer Glück hatte und dann Ami kannte, durfte auch in die Clubs. Denn in den Clubs waren nur Jazzmusiker. Damals war Tanzmusik und Jazzmusik war Synonym eins und dasselbe. Ja? Da gab es keine Sparte Tanzmusik und dann die abgehobene Konzert-Jazz. Das gab es nicht. Tanzmusik und Jazz war ein und dasselbe. So, und in Ulm hatten wir dann also logischerweise 5 Ami-Clubs, in der 5 Kapellen rotiert sind. Die haben ja einen Monat in einem Club gespielt, dann sind sie wieder weitergezogen. Mhm. Und so haben die das jahrelang gemacht. Und ich hatte jetzt wieder das besondere Glück, dass meine Mutter in unserer relativ großen Wohnung ein Zimmer vermietet hatte an einem Bandleader von denen. Mhm. Und zwar die beste Band damals, Walter Geiger Quintett, die dann später auch viel Rundfunk gemacht haben. Die haben einmal im Monat haben die in Stuttgart gespielt, einmal im Monat im Bayerischen Rundfunk. Mhm. Und das waren so die bekanntesten Musiker zu der Zeit. Und die haben dann teilweise bei meiner Mutter im Wohnzimmer geübt und ich durfte dabei sein und gucken. Mhm. Und so kam ich dann halt so auch selber zum Spielen. Ja. Ich habe eigentlich, ich habe nicht Musik studiert, ich habe nur gehört, was die über Musik reden. Das war meine Akademie, da lernst du mehr als wie auf jeder Schule. Und zum Zweiten konnte ich es abkupfern, einfach abgucken. Mhm. Ja. Mhm. Und das war's denn. Mhm.
Ja, und wie, jetzt muss ich doch schon mal fragen, wie ist jetzt die Idee entstanden? Es gab ja diese Clubs, aber ihr wolltet dann was Eigenes.
Nein. Dadurch sind ja wir jungen Amateure haben dann ja angefangen zu musizieren. Und jetzt hat man aber keinen Platz.
Das meinte ich ja.
Und deswegen haben wir diesen Ulmer Jazz-Ausschuss gemacht.
Genau so. Ah ja, da kam der Jazz-Ausschuss. Eberhard, kannst du zum Jazz-Ausschuss
was sagen? Ja, ich hatte zu beiden Bereichen eine Beziehung. Also einmal zu dem Ulmer Jazz-Ausschuss durch Freundschaften mit Musikanten. Wir sind ja dann auch gemeinsam durch die Gegend gezogen. Die Auftritte mussten ja schließlich von einem sachkundigen Publikum begleitet werden. Das waren die Nicht-Musikanten. Und es ergab sich dann natürlich auch eine praktische Zusammenarbeit. Das heißt, dieser Ulmer Jazz-Ausschuss brauchte ja auch ein paar Menschen, die nicht Musik machten, sondern richtig ganz normal zum Beispiel Plakate klebten oder sich um Räume kümmerten und eben um die Kleinigkeiten nebenher. Dann kam ich in die Ingenieurschule und parallel mit diesen, ja, mit dieser Vorbelastung wurde ich dort einer der ersten Referenten im ASTA, in dem Fall speziell für Jazz, also für Musik. Und durch diese Kombination hat sich's dann ergeben, dass Kontakte hergestellt wurden zu dem ASTA, zu dem ASTA-Vorsitzenden, der dann in seiner Antrittsrede in der Aula den Menschen versprochen hat, er wolle mit dafür sorgen, dass es einen Ulmer Jazzkeller gibt, einen Raum von Studenten für Studenten. Und dadurch sind diese beiden Strömungen zusammengeführt worden. Mhm. Also die eine Strömung, die gab es schon. Es gab zum Beispiel ein Publikum, das in der Gaslaterne wöchentlich zusammenkam. Es gab dann diese Bildung, dieses Ulmer Jazzausschuss. Das waren, glaube ich, etwa 10 verschiedene Gruppen, modern und auch traditional. Und die haben sich übrigens relativ gut vertragen, muss ich sagen. Und haben sich auch gegenseitig unterstützt. Und diese Kombination aus vorhandenen Musikanten und diesem neuen Drang in der Ingenieurschule, auch was Kulturelles auf die Beine zu stellen, diese Symbiose mündete dann in der Idee, einen Jazzkeller zu schaffen.
Ja, dann würde ich sagen, wir machen wieder mal so ein bisschen Musik. Philipp, du hast die ausgesucht? Oder ja, ist ja egal. Also jedenfalls, ich wollte vielleicht noch ein bisschen was dazu hören. John Coltrane sagt mir zwar was, aber vielleicht kann von euch jemand noch ein bisschen was zu diesem Musiker sagen.
Ich habe ein paar Sachen aus dem Jahr 1963, weil sich das anbot, herausgesucht. Und diese Aufnahme ist aus dem Jahr 1963.
Chasing the Train.
Das war jetzt ein Exkurs in die Anfänge des Free Jazz, der damals in Amerika entstanden ist, und zwar im Grunde als Protestbewegung der Schwarzen, die es satt hatten, von den Weißen dauernd kopiert zu werden und ihrem Erfolg nicht teilnehmen zu können. Also haben sie ihr eigenes Ding gemacht. Das war, wenn man so will, so als Ähnliches wie der Hip-Hop der 80er. Ja? Denn die ganze Plattenindustrie war ursprünglich rein weiß. Es gab Black Records, die nur schwarze Musik gespielt haben, das heißt also auf Blues aufgebaute Geschichten, die dann so eigentlich der Vorläufer wiederum vom Rock'n'Roll war. Das war eine Geschichte, aber die gut ausgebildeten Leute, die studiert hatten, wie Coltrane und andere, die hatten es satt, ja, die wollten nicht mehr. Die haben das als Sklavenmusik bezeichnet, wenn sie normale amerikanische Tanzmusik, sprich damaligen Jazz spielen mussten. Also das war eine Protestbewegung, die sich dann allerdings dazu geführt hat, dass dann in Europa viele Leute gemeint haben, Free Jazz sei jetzt also was ganz Großartiges, und einige gute deutsche Musiker wie Mangelsdorf oder Wolfgang Dauner haben sofort auch ihre Musik umgestellt auf diese modernere Auffassung, ja, mit dem offeneren Beat, ja, und haben auch begonnen, Free Jazz zu machen. Das wäre jetzt nicht schön, wäre schön. Nur leider kamen dann jede Menge Epigonen, die gemeint haben, wenn man nicht gerade ausspielt, dann sei das auch schon Kunst. Ja, und da, die haben dann manchen Jazzkeller leer gespielt. Ja.
Ja.
So. Und jetzt würde ich mal ein bisschen weiter, gebe es weiter an der Lori, weil es geht uns ja um die Aufarbeitung gerade solcher Situationen. Was ist denn da passiert in Ulm mit dem Jazz?
Ja, wir haben uns etwas vorgenommen, das uns hoffentlich nicht überwältigt, nämlich eine Festschrift zu machen, die Terminlage ist da relativ knapp. Wir suchen auch noch nach Menschen, die damals im Laufe der letzten 50 Jahre rund um den Saustall tätig waren, die mit eigenen Beiträgen diese Festschrift aufhüllen könnten. Denn wir wollen ja nicht alles selber schreiben. Es sollte eher eine Art Geschichtenbuch werden als ein Geschichtsbuch mit einer durchgehenden Geschichte, sondern mit einzelnen Geschichten, die in sich stimmig sind und eben auch einzeln gelesen werden können. Natürlich wollen wir auch versuchen, ein bisschen zu schildern, wie war das eigentlich vorher? Also das, was Peter Gruber vorher schon genannt hat, welche Situation hat man in Ulm-Neu-Ulm vorgefunden? Wie kam überhaupt ein Publikum für JAZ zustande? Welche weiteren Anstrengungen hat das gegeben? Zum Beispiel gab es damals auch in der Volkshochschule Kurse dieser bisher unerhörten Musik, muss man ja so sehen. Und im gemeinen Volkskörper steckte ja immer noch der Badenweiler als Hitlers Lieblingsmarsch und damit auch die Lieblingsmusik der Deutschen. Also JAZ, das war die Niggermusik, das darf man nicht vergessen. Es war ja eigentlich etwas außerhalb dieser Gesellschaft. Und den JAZ in diese Gesellschaft hineinzubringen, war außerordentlich mühsam. Also zum Beispiel die Anstrengungen von Herrn Behrendt, die dürfen nicht vergessen werden. Seine Anstrengungen über den Südfunk, auch JAZ in die Bevölkerung hineinzubringen, das ist nach wie vor eine der großartigsten Leistungen der Nachkriegszeit, die es gegeben hat. Überhaupt einige, die versucht haben, in der Kriegszeit fremde Sender zu hören und in der Nähe des JAZ zu bleiben, die haben doch in der deutschen Bevölkerung, sagen wir mal, den Boden bereitet, dass es doch eine Chance für den JAZ gegeben hat.
Kleine Zwischenfrage, du hast den Namen Behrendt genannt. Was hat er für eine Funktion gehabt? War der beim Südfunk oder wo war
Joachim der? Ernst Behrendt war ja eigentlich so eine Art JAZ-Papst der 50er Jahre. Er hatte entsprechende Sendereien beim Südfunk aufgelegt. Er hat gut etwas betulich in seiner Art die jeweiligen Musikgruppen vorgestellt, aber er hat auch viele aus den USA nach Deutschland geholt, damit sie hier spielen können. Und gerade hier für den süddeutschen oder südwestdeutschen Raum war der Joachim Ernst Behrendt ein Pionier in Sachen JAZ.
Obendrein, wenn ich es ergänzen darf, auch fürs Fernsehen. Er hat viele, viele Fernsehsendungen gemacht und hat dann auch ein Festival ins Leben gerufen, nicht mit Blues und dergleichen Dinge.
Sucht ihr eigentlich jetzt für eure Festschrift, für diese Geschichten nur Leute, die jetzt direkt, sage ich jetzt mal, in der Organisation, in der Musik waren? Oder können das auch Leute sein, die, ich sage jetzt mal, Konsumenten waren, die vielleicht besondere Erlebnisse damit verbinden, die sagen, okay, ich erinnere mich an die und die Situation, das war ganz toll, da habe ich vielleicht, also so ähnlich wie der Ewert da so eine Frau kennengelernt oder irgendetwas, sucht ihr sowas auch?
Völlig richtig. Also es kann ja nicht bloß eine Geschichte der Aufreihung der verschiedenen musikalischen Gruppierungen sein. Also da blättert man einmal durch und legt das weg. Unter einem Geschichtenbuch verstehe ich genau so etwas. Völlig richtig, dass sich auch Leute melden und sagen, hoppla, ich habe doch da was Besonderes erlebt. Oder es gibt Leute, die haben in dem Saustall auch andere, ihre eigenen privaten Feste gefeiert. Mhm. Warum soll das nicht mit rein? Denn der Saustall als solcher, das Gebäude, ist ja das Jubiläumskind. Und es geht wirklich nicht nur um die Musik. Also wenn sich solche Menschen finden, die eine Geschichte haben, her damit.
Weil ich weiß, so ein paar Free-FMler, die waren da auch irgendwo in den Saustall involviert. Oder manche haben das ja auch so, auch von meinen Kumpels, die haben auch Musik gemacht. Und ja, also solche Leute sind auch gesucht. Die müssen,
ja, völlig richtig. Ja. Ich weiß aus der Namensliste, dass jemand mal zu Free-FM dann... ist er verkauft worden? Hat man ihn eingekauft?
Nein.
Jedenfalls ist er ein wichtiger Mensch bei Free FM geworden, der vorher im Saustall, glaube ich, auch für das Booking zuständig war.
Ja, gut. Also, dann wissen wir, was da so... Das war mir jetzt einfach wichtig, dass man das rausstellt, was da für Leute gesucht, gefragt sind. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen wieder so ein bisschen in die Musik rein. Philipp, du hast mir eine CD gegeben. Jetzt weiß ich nicht, die Hülle hast du jetzt nicht, die hast du jetzt selber. Doch, da liegt sie. Siehst du das?
Das ist Dave Brubeck.
Ah, nee.
Das ist einem legendären Konzert in der Carnegie Hall.
Okay, also wir hören jetzt einfach mal rein. Radio Free FM, die Plattform. Bei uns zu Gast Peter Gruber, Eberhard Lorenz und Philipp Zey vom Arbeitskreis 50 Jahre Saustall. Philipp, wie bist du zum Jazz? Zum Jazz? Heißt es eigentlich jetzt Jazz oder Jazz? Was ist jetzt da eigentlich richtig? Ich bin da so irgendwie Jazz noch gewohnt. Was stimmt denn da eigentlich?
Also, Jazz sagen die Laien und die Insider, die Musiker, die sagen Jazz.
Alles klar. Das heißt, okay, ich versuche jetzt mal das korrekt zu machen. Also Jazz. Das heißt, Philipp, wie bist du zum Jazz gekommen?
Ich bin lustigerweise zum Jazz gekommen über genau diese Band, die gerade lief. Das war Dave Brubeck. Und da war ich in der zweiten, dritten Klasse, habe gerade mal so ein halbes Jahr meinen Discman gehabt. Da war die CD-Kan noch neu. Und ich durfte am Freitagabend länger aufbleiben und durfte den Film Blues Brothers anschauen mit meinen Eltern. Und am nächsten Tag sind wir ins Besenmuseum nach Babenhausen gefahren und auf der Autofahrt habe ich meinen Papa so gefragt, du, was ist denn eigentlich Blues? Mein Vater konnte es eigentlich auch nicht direkt beantworten und hat gesagt, ja, das ist halt außer Musik. Da waren wir in diesem Besenmuseum und es war ganz interessant. Auf jeden Fall hat das Café von dem Besenmuseum, das war so ein richtiges Jazz-Café, das hat gerade umbaut. Und alle CDs waren im Flur. Dann ist halt mein Vater vorbeigelaufen, hat zum Vorbeilaufen eine CD, die oberste organisiert, eingesteckt. Wenn das Besenmuseum zuhört, ich gebe es auch wieder zurück. Das war dann auf jeden Fall auf der Heimfahrt von dem Besenmuseum, haben wir dann die CD in der Discman reingeworfen, der an Kassettenspieler damals angeschlossen war. Und es war ausgerechnet Dave Brubeck, Best Of und Take Five war damals mein Lieblingslied. Und das war meine erste Jazz-Erfahrung mit 8, 9 Jahren. Und das hat mich damals ziemlich fasziniert. Mein Vater hat natürlich gesagt, das ist Blues. Heute weiß ich es besser, das ist kein Blues, aber für mich war es damals die erste Liebe.
Ja, Take Five, ich glaube, das ist so eines der bekanntesten Stücke überhaupt aus dem Genre. Stimmt das?
Deshalb habe ich es auch jetzt hier nicht ausgewählt.
Ja, absolut nicht ausgewählt. Jetzt nehme ich es mal nicht, ich höre schon wieder auf, ich kann nicht gut singen.
Einer und hat gesagt, könnt ihr auch Take Five spielen? Da haben wir immer gesagt, nee, das geht zu... Nur zu dritt geht es nicht. Ne?
Da muss man fünf sein.
Es gibt Stücke, die hast du als Jazzmusiker.
Wenn sie so Mainstream sind, dann irgendwann mal. Ja.
Summertime, das hast du 1000 Mal so abgenudelt, du magst es nicht mehr spielen. Ja? Und Take Five gehört genau da dazu. Auch. Das mag man nicht.
Ja. Festschrift ist vorher genannt worden und Festschrift macht man zu einem Fest. Zu einem Fest gehört auch ein Festakt und eine Festwoche. Philipp, du kannst, glaube ich, eine ganze Menge dazu erzählen.
Das ist im Endeffekt das letzte Oktoberwochenende von 25. bis 26. 27. Oktober. Es ist eigentlich der Freitagabend, es ist, glaube ich, eine Kooperation mit Radio Free FM. Ja, da kommt die Indie-Jazz-Band Tan, die wir jetzt gleich hören werden. Und danach ist auf jeden Fall noch eine Tanzveranstaltung in den Saustallräumlichkeiten. Am Samstag haben wir einen Wolfgang Dauner, der das erste Konzert im Saustall gespielt hat, zusammen mit Wolfgang Schorlau, der zusammen sein Buch Das brennende Piano vorstellt. Danach, im Anschluss, ist noch, hat der Peter Gruber alle Allstars, die irgendwas musikalisch mit Ulm zu tun hatten, zusammengerufen. Und am Abend geht es dann von der FH in die Räumlichkeiten vom Saustall und dann darf jeder sein Instrument mitbringen und dann geht's rund. Dann gibt es eine Jam-Session mit jung und alt, kunterbunt. So lange durften wir halt nicht machen, weil wir am Sonntag dann auch wieder aufstehen müssen. Da ist dann noch die Big Band Ulm da, ab 10 Uhr morgens und spielt dann Frühschoppen mit Weißwurst und Weißbier.
Also Jam-Session, das heißt, jeder, der jetzt da sagt, das gefällt mir, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so toll bin, aber ich möchte da mitmachen, kann er einfach natürlich kommen.
Ja. Jeder.
Das ist doch schon mit dem Haufen ehemaligen. Ja?
Vielleicht packe ich meine Klarinette wieder aus. Also ja, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ja,
das zum Beispiel. Ja. Ja. Und bei Rhythm Changes wird es auch drauf haben, nehme ich einmal an.
Ja, mal gucken, ja. Vielleicht, ja.
Also wir sind froh für das Hauptereignis, das Hauptkonzert, die Aula bekommen zu haben. Die Aula hat damals eine wesentliche Rolle gespielt, Anfang der 60er Jahre, als die Ingenieurschule errichtet worden ist. Denn man muss sehen, es gab gar nicht so viele Aufführungssäle in der Stadt Ulm. Es gab das Kornhaus, es gab den Schuhhaussaal und dann wurde es schon eng, zumindest für Ansammlungen größerer Mengen. Und insofern waren wir damals sehr dankbar, dass die Ingenieurschulverwaltung uns mit einer gewissen Großzügigkeit die Aula zur Verfügung gestellt hatte. Und dort gab es ja auch eine eigene Jazz-Konzertserie unter dem Titel Jazz in Ulm. Dieser Begriff ist auch später von anderen übernommen worden, aber dort in der Aula beginnt es mit dem Begriff Jazz in Ulm und mit Konzerten, wo durchaus internationale Größen auftauchen.
Also so ein bisschen back to the roots in diesem Fall. Und wer spielt jetzt nochmal in der Aula? Ich habe es jetzt noch nicht. Downer oder wer war das jetzt?
Also erst einmal der Wolfgang Downer.
Ja, also habe ich es doch richtig gehört, sagte, richtig aufgepasst. Hat
damals
ja
das allererste Konzert gemacht, das der Uja veranstaltet hat noch. Und dann haben wir eine All-Star-Band, nämlich bestehend aus Wolfgang Lackerschmidt, der als Ehinger, als ganz junger Kerle schon immer zum Jammen in den Saustall gekommen ist. Das war immer Freitagabend. Dann der Michael Lutzeier, der Baritonsaxophonist aus München. Der Philipp kennt ihn besser, er hatte immer das Uni-Orchester,
Uni-Big Band.
Die dirigiert er immer wieder. Am Bass ist dann mein Kumpel Peter Bocchius aus München, der also auch schon, ich weiß nicht wie oft, im Saustall gespielt hat und der mich dann hinterher bei der Jam-Session unterstützt, wenn mir meine Band dann die Rhythm-Section macht, ja, damit jeder einsteigen kann, muss ja eine rhythmische Grundlage da sein, muss ja einer da sein, der alle Stücke spielen kann, vom Dixieland bis zum Freejazz, ne? Und das machen wir dann. Am Piano haben wir unseren Bill Elgard, das ist im Moment der einzige internationale Größe, von dem weiß man in Ulm gar nichts, oder eher wenig. Der wird aber in ganz Europa, vor allem in Italien, von den ganz Großen geholt zum Spielen. Ja. Und die Krönung ist dann der Willi Johanns, ein Sänger, das ist mit Sicherheit der beste deutsche Jazzsänger, der je rumgerannt ist. Der ist jetzt schon weit über die 70. Und von dem wird erzählt, dass der Al Jarreau ihn singen gehört hat und zusammengebrochen ist und gesagt hat, so möchte ich singen können. Al Jarreau ist ja jetzt doch eher ein Begriff, ne?
Ja, doch.
Also Willi Johanns war also auch, ist ein Original Ulmer und ist damals schon mit uns damals in den Ami-Clubs rumgezogen. Ne? Das ist die All-Star-Band.
Ja, Musik, was spielen wir jetzt?
Eigentlich oder das Blüsle? Das Blüsle spielen aufgrund Philipps Erzählung vom Blues.
Blues, das Blüsle. Schwäb, genau, wenn man Blues, ein schwäbischer Blues ist ein Blüsle. Ja. Genau, okay. Radio Free FM, die Plattform mit Rudi Arnold. Bei uns zu Gast ist Peter Gruber, Eberhard Lorenz und Philipp Zey vom Arbeitskreis 50 Jahre Saustall. An irgendeiner Stelle vor ein paar Minuten, da haben wir drüber geredet, dass da eine Festschrift, jetzt kann ich auch Schwäbisch sagen, Festschrift gibt. Und dafür sind Autorinnen und Autoren gesucht, wie so Erlebnisse, alles Mögliche, was sie mit dem 50-Jahres-Saustall verbinden, ja, irgendwo für die Festschrift beitragen sollen. Ja, wohin schicken sie denn das, wenn sie da so was Tolles haben?
Also am allerbesten geht es natürlich halt übers Internet, indem man einfach mal auf die Saustall-Homepage schaut, www.saustall.de. Saustall, wie gesagt, mit SCH DALL. Oder wir sind auch bei Facebook vertreten. Facebook.com, Saustall suchen, findet man es auch einfach. Man findet da eigentlich über eine Mailadresse.
Und da kann man es dann.
Genau, so funktioniert das heute am besten. Einfach per Mail hinschreiben an Info oder an presse@saustall.de oder wo auch immer. Kommt schon an.
Philipp, jetzt habe ich dich noch was vergessen zu fragen. Habe ich das richtig verstanden, dass du auch Musik machst? Was spielst du denn, falls das stimmt, was ich vermute?
Also, ja, ich spiele auch Posaune seit Kindesbeinen an. Habe früher im Musikverein Elching gespielt und Eintracht Elching und dann habe ich es wieder sein lassen und dann hat man aber trotzdem wieder was quält. Dann habe ich angefangen in der Uni Big Band. Und irgendwann mal habe ich zum Studieren angefangen. Also ich war in der Uni Big Band, bevor ich überhaupt studiert habe. Und dann habe ich dann irgendwie mit meinen Kommilitonen ein eigenes Projekt gestartet. Das hieß Brass Maniacs. Und Brass Maniacs hat eigentlich angefangen als Jazzband. Natürlich erstmal die Jazzstandards wie Take 5 und Summertime uns drauf gearbeitet, bis wir selbst nicht mehr hören konnten. Und dann sind es eigentlich immer, am Anfang waren wir ein Trio, dann ein Quartett, dann waren wir Quintett und jetzt sind wir neun.
Ein Nonet.
Ein Nonet.
Nonet, Nonet.
Und Musikrichtung hat sich eigentlich auch verändert. Man muss sagen, am Anfang haben wir halt gespielt und das Publikum ist gesessen, also klassisch Jazz. Und dann haben wir später so die richtigen Kamellen wie Chicken und Herbie Hancock Nummern gespielt und das Publikum ist aufgestanden und hat getanzt und dann ist uns eigentlich aufgefallen, Moment mal, eigentlich ist ein tanzendes Publikum eigentlich entspannter und lustiger, die hören dann auch nicht manchmal so, wenn man mal einen Fehler macht und sowas, schauen wir, dass wir eigentlich auf die Musikrichtung weitermachen. Und daraus haben wir eigentlich jetzt eben Jazz, Funk, Hip-Hop gemacht, sage ich jetzt einfach mal den Bereich. Ja.
Und da schließt sich der Kreis.
Ja,
genau. Jazz war ursprünglich Tanzmusik.
Ja, stimmt, du hast es erzählt. Ja, ganz am Anfang
hast du
erzählt.
Man, wenn man mal mit dem Fuß wippen kann, dann ist das, dann kann ich leichter oder schöner höre ich dann Beethoven.
Ja, jetzt sind wir fast am Ende und da kommt immer meine Standardfrage: Was habe ich vergessen zu fragen? Beziehungsweise, was ist euch wichtig? Was wollt ihr noch loswerden?
Ja, ich möchte jetzt gerne die Brass Maniacs hören, bitte. Weil ich habe es noch nie gehört, die Band, genau, von meinem Kollegen hier.
Du nimmst mir das.
Ich sag dann mal das letzte Wort zum Saustall.
Ja,
kommt gut. Mal wieder vorbei. Ich bin der neue Booker. Ich habe diese Saison größtenteils eigentlich ich gebucht. Ich habe hauptsächlich Wert gesetzt auf Ulmer Bands. Nächste Woche am Samstag haben wir das letzte Konzert vor der Sommerpause. Das ist mit Abdallah and Friends. Das ist kein astreiner Klassik-Jazz. Das ist eher arabisch-orientalisch angehauchter Jazz. Und abenteuerlich geht es auch wieder weiter. Nächstes Jahr, eine Woche vor dem Festakt, mit Julian Hesse und Bounce. Und weiteres hört man dann. Ja, jetzt habe ich mir heute Mittag meine CD angeschaut und habe mir gedacht, was kennt man Spieler, was kann man Spieler, was kann man überhaupt Spieler? Und ich habe mir dann gedacht, Karottersalat. Und das hören wir jetzt.
Genau, und damit möchte ich mich von euch verabschieden. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch für das Fest und auch für eure Festschrift viel Erfolg.
Vielen Dank.
Liebe Käufer von der CD, beim nächsten Lied...